ARD.
Sobald ich im Wasser bin, denke ich gar nicht mehr. Ich lag irgendwann im CT, also in dieser komischen Röhre. Und das war der Moment, wo dann meine Atmung versagt hat. Und da wäre ich wirklich fast gestorben in dieser Nacht. Ich glaube, ich habe vor allen Dingen immer die Zeit gefeiert, wenn ich gesund war. Und habe mein Leben wirklich gelebt in der Zeit.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Hallo zusammen. Also wie man mit Mitte 40 durch den Sport sein Leben nochmal komplett neu aufrollt, darüber habe ich mit Nicole Grütgen gesprochen. Sie ist Eisschwimmerin und ich habe sie für Sportschau F in Aachen besucht. Bei Sportschau F stelle ich euch ja in jeder Folge eine andere spannende und inspirierende Frau aus dem Sport vor. Nicole war schon als Kind Leistungsschwimmerin, musste dann wegen einer Erkrankung mit dem Sport aufhören und mittlerweile mit Mitte 40 hat sie komplett neu angefangen, fährt zu Weltmeisterschaften im Eisschwimmen, hat sogar schon mal einen zweiten Platz geholt und erklärt uns in dieser Folge, wie man sich immer wieder überwindet, in dieses eiskalte Wasser zu springen, wie sie es gleichzeitig schafft, alleinerziehende Mutter zweier Kinder, sehr erfolgreich im Job und Sportlerin zu sein. Und sie erklärt uns allen, warum es nie zu spät ist, eine neue Leidenschaft für sich zu entdecken. Mein Name ist Freddy Schürheck. Viel Spaß bei dieser Folge.
Sportschau F. Podcast von WDR 5.
Liebe Nicole, vielen, vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Sehr gerne, ich freue mich, dass ihr hier seid.
Wir sind ja eben gerade auch schon mal ganz kurz gucken gegangen nach deinem Garten, denn da hast du schon das, was dich als Sportlerin auszeichnet. Erklär es nochmal für alle, was haben wir gerade gesehen?
Genau, wir haben gerade darüber gesprochen, dass das Wetter ja so toll ist. Es ist sonnig und kalt. Und dann bietet es sich natürlich an, in den Garten zu gehen und da in die Eistonne zu steigen.
Und du hast eben wirklich eine eigene Eistonne im Garten, eine grüne Tonne. Wie tief ist die?
Gar nicht so tief, vielleicht 1,20. Das ist ein Regenfass aus dem Bauhaus. Nichts Besonderes. Gut gefüllt mit Wasser und angereichert mit Salz, damit es ein bisschen kälter wird.
Um dich erstmal jetzt ein bisschen kennenzulernen, haben wir wie immer einen kleinen Steckbrief, den hat der liebe Kollege Conny Kleine für dich vorbereitet. Und da hören wir jetzt mal rein.
Sportschau F. Steckbrief.
Nicole Grütgen ist 47, kommt aus Aachen und ist Eisschwimmerin. Eisschwimmen, das ist ein Sport, bei dem die Wassertemperatur nicht über 5 Grad liegen darf. Die Athleten und Athletinnen tragen in verschiedenen Disziplinen Badehosen oder Badeanzüge. Neoprenanzüge sind nicht erlaubt. Nicole Grütgen hat Geografie und Umweltwissenschaften studiert. Auch eine Ausbildung als Hotelfachfrau steht in ihrem Lebenslauf. Geschwommen ist sie schon immer, als Kind sogar auf Wettkampfbasis. Mit 15 Jahren war aufgrund einer Krankheit dann aber erstmal Schluss. Beruflich ist sie als Projektmanagerin tätig und kümmert sich um die Zukunft und den Strukturwandel des Rheinischen Reviers. Besondere Eigenschaften? Ihre Zielstrebigkeit und Abenteuerlust. Gar nicht leiden kann sie Lügen. Sehr gerne mag sie ihre Gartenarbeit, Bergsteigen, Windsurfen und Kalifornien. Fun Fact: Zur Eisschwimmerin wurde sie ziemlich oldschool über einen Artikel in der Zeitung.
Nicole, was sagst du zu Connys Steckbrief?
Ja, klingt gut. Alles soweit richtig. Genau.
Ich finde schön, wie stolz du auch geschmunzelt hast, als er gesagt hat, sie kümmert sich um die Zukunft des Rheinischen Reviers.
Richtig. Ich bin ja stolz auf meinen Job und mache das auch gerne, was ich so tue.
Was machst du da genau?
Wir beschäftigen uns in verschiedenen Zukunftsfeldern, damit die Region auf die Zukunft vorzubereiten. Es ist ja eine Energieregion gewesen. Wir haben Braunkohle abgebaut. Damit ist Schluss. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir die Region fit für die Zukunft machen. Das machen wir, wie gesagt, in verschiedenen Zukunftsfeldern. Und wir insbesondere im Zukunftsfeld Ressourcen und Agrobusiness kümmern uns um die Themen Circular Economy beispielsweise oder auch Bioökonomie.
Da waren jetzt ganz viele Dinge dabei, die ich erstmal googeln müsste, umso besser, dass du dich mit allem auskennst. So, wir gucken natürlich heute vor allen Dingen auch mit dir zusammen auf deine Sportkarriere. Und wir waren gerade schon bei dir hier auch im Flur. Also jetzt gerade sitzen wir ja im Wohnzimmer, da haben wir uns hier auf der braunen Couch ausgebreitet. So, und nebenan, aber im Flur hast du mir gerade schon die Medaillen gezeigt, die du und deine Familie schon nach Hause gebracht habt. Jetzt muss man fairerweise sagen, von dir sind sehr, sehr viele, von den Kindern ein paar. Wie viele waren von dir?
Es waren 14, die von mir waren.
So, auf welche Medaille bist du am stolzesten?
Das war diese große löwenförmige, die von der Weltmeisterschaft im letzten Jahr. Da bin ich tatsächlich Zweite geworden auf der Weltmeisterschaft des kleineren Eisschwimmverbands in Estland.
Ja, es gibt ja zwei verschiedene Eisschwimmverbände. So, aber zweiter Platz, das ist ja unglaublich.
Ja, das lag wahrscheinlich einfach daran, dass es so weit weg war und nicht so viel Konkurrenz da war.
Wie viel Konkurrenz war da?
Anscheinend ja nur eine Dame, die stärker war als ich.
Ist egal. Zweiter Platz ist zweiter Platz. Das, was du machst, muss man sich auch überhaupt erstmal trauen. Auch darüber sprechen wir jetzt heute. Jetzt gerade kommst du ja auch wieder von einer Weltmeisterschaft. In Italien war wieder Eisschwimmen-WM. Wie ist die für dich gelaufen?
Genau, richtig. Das war jetzt der größere Verband und da war jede Menge Konkurrenz da. Das heißt, da habe ich leider keine Medaille mitgebracht, was meine Kinder sehr enttäuscht hat und mich damit auch sehr traurig gemacht hat, weil sie enttäuscht waren. Da bin ich Sechste und Achte geworden in der Altersklasse.
Was machen deine Kinder für Sport?
Sie machen Taekwondo, beide. Meine Tochter geht außerdem noch reiten und Bogenschießen.
Bei der WM in Italien, da bist du ja 50 und 100 Meter Brust geschwommen.
Richtig.
Wie kann man sich einen Eisschwimmwettbewerb vorstellen?
Also im Prinzip wie bei einem normalen Wettkampf im warmen Wasser auch. Man sammelt sich erstmal in einem Vorzelt, dann geht man zusammen, also der Lauf, der jetzt gerade schwimmt, geht zusammen zum Becken, in dem Fall natürlich dann noch dick eingepackt, aber schon so eingepackt, dass man auch relativ schnell aus den Klamotten rauskommt. Und wenn man dann am Pool ist, dann kommt auch schon das erste Kommando und das heißt, take off your clothes. Und dann muss es schnell gehen, dann muss man innerhalb von 5 Sekunden dann auch die Klamotten von sich werfen, bevor das nächste Kommando kommt, was da heißt, get into the water.
Oh Gott, und was geht da in einem vor?
Also ich werde jetzt schon, wenn ich darüber rede, werde ich schon wieder nervös, weil es macht einen nervös. Also mich macht es nervös, wenn ich weiß, jetzt gleich muss ich in dieses kalte Wasser und ich habe nur Sekunden dafür. Dann muss man immer innerhalb von, ich glaube, von 5 Sekunden ins kalte Wasser steigen, bevor das nächste Kommando kommt. Und das heißt, get your mark. Und kurz danach kommt dann auch schon der Pfiff und man muss losschwimmen. Und get your mark bedeutet, eine Schulter muss schon unter Wasser sein und die andere Hand kann noch am Beckenrand sein, um sich dann abzustoßen.
Und wenn man dann im eiskalten Wasser ist? Weil Eisschwimmen bedeutet ja maximal 5 Grad darf das Wasser kalt sein. Wenn man da in diesem eiskalten Wasser ist, was geht da in einem vor? Kann man da überhaupt über irgendwas nachdenken oder ist man einfach nur damit beschäftigt, über Wasser zu bleiben?
Tatsächlich ist es so im Vorzelt und bei den ersten Kommandos rast mein Herz. Sobald ich im Wasser bin, denke ich gar nicht mehr. Ich schwimme nur noch, ich funktioniere einfach nur noch.
Wir haben hier im Podcast eine schöne Tradition, nämlich die Gesprächspartnerin von der letzten Folge darf immer für die nächste Gesprächspartnerin eine Frage mitgeben. In deinem Fall bekommst du jetzt eine Frage von Sandra Starke, die ist Profifußballerin. Mit ihr habe ich in der letzten Folge gesprochen, da ging es auch ums Thema zum Beispiel Diabetes, weil sie Diabetikerin ist. Was bedeutet das für den Profisport? Über all das haben wir gequatscht, das könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Und jetzt hören wir aber erstmal rein in die Frage, die sie mir für dich mitgegeben hat.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Ja, hallo liebe Nicole. Ich habe mich total gefreut, dass ich gehört habe, ich soll hier eine Nachricht hinterlassen für dich, beziehungsweise auch eine Frage. Ich bin Fußballerin und habe natürlich als Regenerationseinheit teilweise Eisbahn. Und ich habe das dieses Jahr tatsächlich gehäufter gemacht und habe mich damit mehr befasst, was das auch bedeutet. Und habe dann auch immer mal wieder so ein paar Sachen gelesen. Hier eine Frage für dich. Erstens, meinen größten Respekt. Und zweitens die Frage, wie bereitest du dich denn darauf vor? Ich habe was von so einer Atemübung mal gehört. Machst du sowas auch oder gibt es da noch ganz andere Varianten? Weiterhin viel Erfolg und viel Spaß auf deinem Podcast.
Also tatsächlich war es so, dass ich im Herbst bzw. im Spätsommer angefangen habe bei einer Wassertemperatur von 14 Grad. Das fand ich recht erträglich. Mhm. Da konnte ich gut einsteigen. Bin auch auf Anhieb direkt 20 Minuten drin geblieben in diesem Wasser, obwohl es auch schon kalt ist, aber habe mich dann von da an runtergearbeitet. Das heißt, okay, ich mache keine Atemübungen, bemühe mich aber darum, dass meine Atmung ruhig bleibt. Und zum Glück hatte ich damals, als ich eingestiegen bin, eine ganz nette Gruppe an meiner Seite, die mir das auch gesagt hat, dass ich ruhig atmen soll und auf keinen Fall in die Schnappatmung kommen soll, damit das Ganze funktioniert. Und so hat es geklappt bei mir.
Und so hat's geklappt bei dir. Hörst du das öfter von anderen Profisportlerinnen und Sportlern, wie jetzt zum Beispiel Fußballerinnen, dass die das auch mit dem Eisbaden machen? Also ist das tatsächlich was, was viele Sportler und Athleten in ihrem auf ihrer To-Do-Liste stehen haben?
Ja, ich wusste das tatsächlich gar nicht, dass es zur Regeneration so ordentlich beiträgt. Ich nutze das mittlerweile auch, weil ich relativ viel trainiere, um im Schwimmen vorwärts zu kommen. Habe aber oft Muskelkater hinterher und das ist dann so ein Moment, wo ich wirklich gerne in die Eistonne gehe, weil danach ist es besser, auf jeden Fall.
Oh Mann, man kann sich das selbst überhaupt gar nicht vorstellen. Aber ja, es macht ja scheinbar Sinn.
Genau, genau. Und so habe ich dann auch von Profisportlern erfahren, die beispielsweise auch die Eissauna nutzen. Sowas gibt es ja auch.
Was ist denn eine Eissauna?
Das nutze ich tatsächlich auch gerne im Sommer, wenn die Eistonne halt keine Eistonne mehr ist, sondern nur noch ein Regenfass. Dann gibt es Kabinen, die eine Temperatur von minus 110 Grad haben, aber trockene Kälte. Und wo man sich dann 3-4 Minuten reinstellen kann, um die Kälte dann auf sich wirken zu lassen. Auch das trägt dann eben zur Regeneration bei. Und dort habe ich dann auch schon Profisportler von der Alemannia Aachen etc. getroffen.
Nicole, ich sag, wie es ist. Ich kann noch nicht mal kalt duschen. Da laufe ich schon weg. Wie wahnsinnig muss man sein, um diesen Sport zu lieben, das Eisschwimmen?
Es ist ein Unterschied. Also ich dusche auch tatsächlich nicht kalt. Ich finde das abartig. Ich brauche eine warme Dusche. Ein bisschen Komfort brauche ich auch. Das ist aber was anderes. Also diese Eistonne, es ist jetzt nicht der Komfort, das Gemütliche, was man im Badezimmer macht, sondern das ist was man ganz bewusst macht, um sich eben zu regenerieren oder auch aus vielen anderen Gründen, um auf Wettkämpfe sich vorzubereiten etc.
Und um vielleicht auch tatsächlich sein Mindset für das restliche Leben irgendwie zu stärken, oder? Ich meine, da, wenn man sich immer wieder überwindet und über sich selbst hinaus wächst, das bringt dir ja wahrscheinlich auch was für deinen beruflichen Alltag oder dein Privatleben, oder?
Also es bringt mir tatsächlich unheimlich viel, weil es mich auch sehr runterfährt. Also in der Tonne, wie ich eben schon sagte, auch beim Wettkampf, wenn ich einmal im Wasser bin, ich denke nicht mehr, ich funktioniere nur noch. Und ich glaube, das ist auch so ein Selbstschutz, dass man nicht ständig denkt, oh, kalt, 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 ich will hier raus, sondern einfach nur noch durchzieht. Man schaltet aber alles andere ab, also auch wenn man Stress hatte mit den Kindern, im Job etc., in dem Moment ist man nur noch im Eis.
Jetzt wollen wir erstmal die schöne Rubrik, die Taschenkontrolle, mit dir machen. Jeder Folge werden hier ja die Taschen einmal gecheckt. Wie sieht deine Sporttasche aus? Was hast du dabei? Wo ist sie überhaupt? Ich sehe sie gar nicht.
Ich blitz einmal und gehe sie holen.
Okay, ich kann euch in der Zeit kurz erklären, wer hier gerade im Hintergrund eigentlich genießt hat, falls ihr das gehört habt. Das war der zauberhafte Bilbo. Das ist ein Labrador, der ganz, ganz niedlich ist. Und Nicole, seit wann lebt Bilbo bei euch?
Seit 8 Jahren.
So, und der kaut hier gerade ganz genüsslich auf den Tennisball. Also Bilbo ist unter den Tennisspielern, wie ich gerade sehe. So, jetzt haben wir hier deine schwarz-weiße große Sporttasche. Was hast du da alles drin, Nicole? Sie sieht ehrlich gesagt sehr vollgepackt aus. Das sieht aus, als würdest du in Urlaub fahren.
Tatsächlich ist heute Abend ein sehr intensiver Trainingstag. Mhm. Das heißt Gym und Swim. Also ich gehe erst ins Fitnessstudio, nein, andersrum. Erst schwimmen und dann ins Fitnessstudio. Das heißt, ich habe für beide Sportbereiche was dabei. Ich habe einmal hier Sportkleidung fürs Gym und ein Handtuch für die Geräte.
Ja, graues Handtuch und graue Sport-Shirts.
Dann einen Lappen, um die Geräte auch wieder sauber zu wischen. Genau, dann natürlich meine Schwimmsachen, also Badeanzug, Badekappe.
Rot-schwarzer Badeanzug. Und was ist das für eine Taucherbrille?
Ein Billigmodell aus einem Großsportversand.
Aber mit der geht's.
Mit der geht's, absolut. Die gehen relativ schnell kaputt, deshalb im Training immer diese billigen Modelle.
Ah, okay. Und die blaue Badekappe, die gehört auch immer mit zum Outfit dazu oder nur manchmal oder nur für Wettbewerbe?
Immer. Also ich brauche eine Badekappe. Ich kann mit offenen Haaren nicht schwimmen. Ich finde das nicht schön.
Okay. Und was hast du noch mit dabei?
Meine Paddies, die man sich auf die Hände zieht und dadurch die Handfläche erhöht und damit den Wasserwiderstand. Das trägt ganz gut dazu bei, dass man Muskeln aufbaut. Oder abends Schulterschmerzen hat und danach in die Eistonne steigen muss.
Das müssen wir kurz erklären, die Paddies, weil ich habe das in meinem Leben noch nicht gesehen. Also ihr könnt euch das so vorstellen wie so ein, ich würde mal sagen, so DIN A4-Blatt großes Paddel in Pink, wo tatsächlich ein schwarzer Handabdruck drauf ist und so ein, ja, wie so ein kleiner Gurt, den man so wie einen Armband über die Hand ziehen kann, sodass sich das Paddel dann mit der Hand quasi verbindet. Und damit trainiert man die Schlagkraft, oder wie?
Genau. Man erhöht einfach den Wasserwiderstand und baut dadurch A, Muskeln auf an den Stellen, wo sie hingehören. Mhm. Und B, lernt man auch die Hände richtig zu stellen im Wasser.
Also du machst dir den ohnehin schon schweren Sport noch ein bisschen schwerer.
Richtig.
Und hast du auch so eine Art Glücksbringer oder sowas dabei?
Bei den Wettkämpfen tatsächlich schon. Also ich habe einen speziellen Mantel, der mich auch sehr, sehr gut warm hält bei den Wettkämpfen. Und da ist ein gebasteltes Armband von meiner Tochter drin.
Was hat dich selbst, als du angefangen hast mit dem Eisschwimmen, am meisten überrascht, dass man das braucht?
Das ist ein Gurt, der jetzt nicht in der Tasche ist, weil ich gehe ja heute Abend nicht im Eiswasser schwimmen. Aber bei den Wettkämpfen muss immer ein Gurt getragen werden, an dem man rausgezogen werden kann, falls mal was schief geht.
Ah, okay. Das heißt, der ist dann um den Bauch rum oder wo ist dieser
Gurt? Den habe ich doch dabei, den habe ich hier an der Seite stecken. Ich packe mal einfach hier diesen orangen Gurt aus, den man mit einem Clip schließen kann. Und der kommt um den Bauch. Und falls es zu einem Zwischenfall kommt beim Schwimmen, können die Retter einen dort besser packen und eben rausziehen.
Wie oft kommt es denn zu Zwischenfällen?
Ich habe es noch nicht gesehen, zum Glück.
Über die Gefahren tatsächlich des Eisschwimmens und wie du überhaupt erstmal zu diesem wirklich ja sehr besonderen Sport gekommen bist, darüber sprechen wir hier später in der Folge. Wir wollen jetzt erstmal natürlich gucken, wann hast du angefangen, wirklich dich für Sport zu interessieren? Warst du schon als Kind so eine, die immer von A nach B geflitzt ist und 1000 Hobbys hatte?
Ich hatte vor allen Dingen ein Hobby als Kind und das war das Schwimmen. Also ich habe jetzt nochmal meine Mutter gefragt, wann das denn anfing und die meinte, ich wäre unglaublich wasseraffin gewesen als kleines Kind und hätte auch relativ früh mit 4, 5 Jahren, also vor dem oder im Kindergarten schon, vor der Schule, schon schwimmen gekonnt, also relativ früh.
Und dann bist du auch irgendwann wirklich auf Wettkämpfe oder?
Schon sehr früh, also schon in der Grundschule bin ich viele Wettkämpfe geschwommen, habe auch meine ganzen Abzeichen, also hier Seepferdchen, Bronze, Silber, Gold, habe ich sehr früh schon gemacht. Ich glaube, ich hatte Gold schon in der Kinderkommunionszeit.
Echt? Also ich sag, wie es ist, Nicole. Ich bin durch Seepferdchen damals durchgefallen. Ich finde es schön, dass du nur schmunzelst, aber nicht laut lachst. Du darfst ruhig lachen. Das war auch wirklich also ein bisschen unangenehm. Ich war auch nicht ganz alleine schuld, sondern der Typ, der neben mir geschwommen ist, der auch Seepferdchen machen wollte, der hat mich immer so nass gespritzt irgendwie. Und dann konnte ich nicht mehr gucken und dann habe ich abgebrochen. Und ich werde aber nie vergessen, das enttäuschte Gesicht meines Vaters, als ich dann irgendwie mit 6 Jahren aus dem Becken rausgekrabbelt bin und durch Seepferdchen durchgefallen bin. Beim zweiten Mal habe ich es aber geschafft. Aber deswegen ist Wasser so gar nicht meins. Aber du warst dann wirklich wie so ein Seepferdchen auf Beinen.
Richtig. Mein Opa hat mich immer total gepusht. Der hat das Schwimmen immer genutzt, um fit zu bleiben. Ist dann immer 80 Bahnen geschwommen. Und ich wollte natürlich mitmachen. Bin dann auch relativ früh schon 80 Bahnen geschwommen.
Wow.
Was relativ viel ist für einen Kind. Ja, dabei bin ich lange geblieben.
Wie lange ging das mit den Wettkämpfen und dir und dem Schwimmen?
Ja, leider endete das zum ersten Mal, als ich 12 war, weil ich sehr schwer krank wurde mit einer chronischen Darmentzündung. Musste dann längere Zeit ins Krankenhaus, sehr viel Cortison nehmen, was mit meinem Körper gemacht hat, mit meinen Muskeln. Und danach habe ich mich nochmal so ein bisschen in den Verein zurückgekämpft, aber mit 14 wurde ich dann schon wieder krank. Das ist halt eine chronische Erkrankung. Und danach hatte ich keine Lust mehr. Dann sind die anderen mir auch davon gerauscht. So 14, 15 ist das Alter, wo man wirklich gut werden kann. Mhm. Und dann kam ich nicht mehr ran. Und dann habe ich aufgegeben.
Wie war das denn damals für dich als Kind, dass du auf einmal deinen Sport nicht mehr machen konntest?
Es war schon eine harte Zeit, weil ich kam dann lange in die Kinderklinik, wo ich überhaupt nicht hin wollte. Und dann wieder und wieder musste ich dann dahin. Wieder und wieder musste ich diese ganzen Medikamente schlucken, die auch was mit mir gemacht haben, auch psychisch. Und das wollte ich eigentlich alles gar nicht.
Und was hat dir damals in der Zeit Kraft gegeben, das alles so zu packen? Wie war es mit der Familie? Die haben dich wahrscheinlich dann oft besucht in der Klinik.
Schon, vor allen Dingen meine Großmutter in der Zeit, die mir eng zur Seite stand. Keine Ahnung, wie ich das damals überwunden habe. Aber einfach war es nicht, das weiß ich noch.
Ist das was, wo man dann irgendwann sagt, okay, wenn ich das durchgestanden habe und damit umgehen kann, dann schaffe ich alles?
Ja, das ist jetzt rückblickend tatsächlich so. Also ich kann nicht mehr sagen, wie ich so die ganz schlimmen Phasen überstanden habe. Es war sogar einmal so, dass ich fast gestorben wäre. Da habe ich mir im Krankenhaus, wo ich lange lag, eine Lungenentzündung zusätzlich eingefangen. Und das hat das Krankenhaus aber nicht erkannt.
Oh nein.
Und ich lag irgendwann im CT, also in dieser komischen Röhre. Und man wollte mal in die Lunge reingucken, weil man vermutete, dass da eine Lungenentzündung sein könnte. Und das war der Moment, wo dann meine Atmung versagt hat. Und da wäre ich wirklich fast gestorben in dieser Nacht. Da weiß ich noch, dass ich in der Röhre lag und habe an die Wände gehauen, weil ich nicht mehr atmen konnte. Und dann hat man mich dann rausgerissen und mich beatmet. Und so habe ich dann doch überlebt. Aber das war eine sehr traumatische Erfahrung. Also auch heute, wenn ich in diese Röhre komme, ich habe keine Angst, aber ich denke schon immer wieder daran zurück.
Was hat das damals mit dir gemacht?
Ich glaube, ich habe es einfach verdrängt und habe vor allen Dingen immer die Zeit gefeiert. Und ich glaube, das ist was ich sehr gut kann, wenn ich gesund war. Und habe mein Leben wirklich gelebt in der Zeit oder in den Zeiten, in denen ich mal nichts hatte. Deshalb wahrscheinlich auch diese extreme Abenteuerlust und ich muss jetzt alles mitnehmen, ich muss jetzt alles machen, weil der nächste Krankheitsschub könnte ja irgendwann wieder um die Ecke kommen.
Wie war das für dich, als du damals in die USA gegangen bist und was war das für ein großes Abenteuer?
Wir haben es eben im Steckbrief gehört. Ich habe irgendwann, nachdem das Schwimmen dann so ein bisschen passé war, auch die Liebe zum Windsurfen entdeckt. Durch einen Zufall, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Ah, eine gewonnene Reise nach Ägypten.
Ach, gewonnen!
Eine gewonnene Reise auf der Bootsmesse in Düsseldorf. Habe ich eine Reise nach Ägypten gewonnen.
Ist ja unglaublich. Und ich dachte, da, also bei so Gewinnsachen, ich dachte, da kriegt man immer nur halt den Trostpreis.
Ja, das war auch das erste und einzige Mal, aber egal. Und so ist dann so ein bisschen die Liebe zum Windsurfen entstanden.
Yeah.
Und ja, Surfen war immer so auch ein bisschen mit den USA verbunden und da wollte ich dann immer hin. Und nach dem Abitur war das so mein Ziel, ein Jahr in die USA und dort arbeiten als Au-pair-Mädchen. Und das war auch eigentlich ganz cool. Ich hatte eine nette Familie im Osten der USA, mitten im Nationalpark gelegen. Und dort hatte ich eine gute Zeit und ein weiteres Hobby entdeckt, weil ich konnte dort nicht viel anderes machen als wandern. Und wandern habe ich bis dato gehasst, weil wir mussten als Kinder immer wandern und Radfahren. Mochte ich gar nicht. Aber dort habe ich das dann neu entdeckt. Und dann fiel mir ein Buch übers Bergsteigen in die Hände. Und das ist dann auch so langsam gekommen. Da habe ich gedacht, probierst du das mal aus? Und fing dann an, im Osten der USA auf irgendwelche Berge zu klettern. Und das habe ich dann nachher ausgedehnt.
Das ist die Nicole, wie wir sie jetzt schon hier kennengelernt haben. Da wäre normales Spazierengehen oder Wandern zu langweilig. Man macht das Bergsteigen. Was war da so die krasseste Erfahrung, die du gemacht hast? Das Abenteuerlichste, was du gemacht hast als Bergsteigerin?
Da gibt es natürlich einige Geschichten, aber eine coole war nachher im Westen der USA, wo ich später ein Praktikum während des Studiums gemacht habe. Dort liegt der höchste Berg der USA außerhalb von Hawaii und Alaska. Mhm. Das ist der Mount Whitney, der ist 4800 Meter hoch, liegt im Sequoia und Kings Canyon National Park. Und dort habe ich eine Zeit lang gearbeitet. Und dann war es natürlich klar, dass ich auch auf diesen Berg steigen muss. Und das habe ich an meinem 21. Geburtstag gemacht. Da durfte ich mir nicht nur Alkohol offiziell kaufen in den USA, sondern bin auch auf diesen Berg gestiegen. Einfach mal so, habe ich mir 2 Tage freigenommen, bin dorthin gefahren und dann dort hochgelaufen und hätte es fast nicht geschafft. Also irgendwo auf 4000 Meter habe ich massive Probleme mit der Höhe bekommen und saß dann da rum und kam nicht mehr vor und nicht mehr zurück.
Und warst auch alleine?
Ganz alleine.
Oh.
Aber dann kam ein Mann vorbei und hat mir ein Energy-Gel in die Hand gedrückt. Und das habe ich mir einmal reingepfiffen und danach ging es weiter. Und dann habe ich es gerade so auf den Gipfel geschafft, weil als ich oben ankam, zog ein Gewitter auf. Und kaum war ich oben, musste ich auch schon wieder runterlaufen. Da habe ich alle anderen wieder überholt.
Und wie war der Ausblick dann, als du oben angekommen warst? Und was war das für ein Gefühl, dann da zu stehen, es eben geschafft zu haben?
Das war natürlich mega gut. Das ist immer mega gut. Also auf einem Gipfel ankommen, das ist das Gefühl, wenn man das Eisschwimmen geschafft hat. Das ist einfach fantastisch. Ich habe es geschafft.
Aber als du da den Berg eben fast nicht geschafft hattest, hattest du da eine Art von Angst? Oder ist es tatsächlich vielleicht eben so, weil du in deinem Leben auch damals schon so viel mitgemacht hattest und so viel, ja, wirklich tiefe Angst mit Sicherheit auch verspürt hattest, dass du bei sowas dann sagst, ach, das wird jetzt schon. So schlimm kann es ja nicht werden.
Ja, es nervt mich dann eher, wenn ich es dann nicht schaffe.
Okay.
Ich saß da und war total genervt, dass ich nicht mehr vorwärts gekommen
Aber
bin.
Aber du hast eben keine irgendwie wirkliche Angst.
Nein. Nein, Angst nicht.
Ja.
Aber ich bin schon massiv genervt, wenn es dann nicht weitergeht. Aber das passt auch so zum restlichen Leben.
Ja, du bist eben sehr, sehr ehrgeizig. Du hast dann ja studiert auf Lehramt, wie mittlerweile wirklich schon einige, die hier im Podcast zu Gast waren, wie Anne Sauer zum Beispiel auch, die ja als Fechterin bei den Olympischen Spielen war, die wir hier auch in einer Folge zu Gast hatten. Und da haben wir uns noch ausgetauscht, weil ich habe auch auf Lehramt eigentlich studiert, haben wir noch Witze gemacht. Irgendwann treffen wir uns im Lehrerzimmer und streiten uns um die schönste Kaffeetasse. Welche Fächer hast du auf Lehramt studiert damals?
Englisch, Spanisch und Geografie. Weil ich kam halt aus den USA zurück, habe dort relativ gut Englisch gelernt. Und ja, das waren schöne Fächer. Leider aber bin ich ja auch ein bisschen schwerhörig. Und das hätte mit den Sprachen nicht funktioniert. Und deshalb habe ich mich, und generell auch mit Schülern, glaube ich, nicht funktioniert. Weil ich glaube, wenn so Schüler einmal raus haben, der Lehrer hört mich nicht, dann kann das ganz übel enden. Und deshalb habe ich mich relativ schnell dagegen entschlossen, das weiterzumachen.
Und war das für dich okay damals, dann eben zu sagen, okay, das geht eben nicht? Oder war das auch vielleicht frustrierend, weil du bist ja eben sehr zielstrebig und dann kommt dir da was in die Quere, wo du gar nichts für kannst?
Ja, das war ziemlich okay für mich, weil zur gleichen Zeit habe ich dieses Praktikum in Kalifornien gemacht.
Also wieder USA.
Genau, das, was ich eben meinte, wo ich dann auf diesen hohen Berg geklettert bin, das war eben in diesem Nationalpark, und habe dort in einem Hotel gearbeitet. Eigentlich, um weiter meine Englisch- und Spanischkenntnisse zu verbessern, aber habe dort auch so ein bisschen die Liebe zum Job kennengelernt und vor allen Dingen die Liebe zu den USA vertieft. Habe dort auch ganz viele Freunde gehabt, die gesagt haben, du musst unbedingt hier bleiben, du bist eine von uns, du bist Amerikanerin, du darfst nicht zurückgehen. Ich musste aber leider zurückgehen, weil zu der Zeit habe ich vor allen Dingen noch auf die Kreditkarte meiner Eltern zählen müssen. Und dann habe ich meinen Vater angerufen und habe gesagt, hör mal, ich kann hier bleiben, hier heiratet mich einer.
Ach.
Und dann kann ich hier in den USA bleiben. Und dann hat er gesagt, solange du meine Kreditkarte benutzt, tust du, was ich sage und du kommst jetzt nach Hause, bringst dein Studium zu Ende oder machst eine Ausbildung und dann kannst du machen, was du willst. Aber bis dahin entscheide ich das.
Und wer war der Mann, der dich geheiratet hätte? War das dein Freund, dein Verlobter?
Das war ein Kollege. Also das war, wir waren kein Paar oder wir waren nur Freunde. Er hat mich dann immer mit auf Motorradtouren genommen. Das war schon alles cool, aber es war nur ein Kollege.
Der dir das halt netterweise als Freundschaftsdienst angeboten hätte, dich zu heiraten, damit du da bleiben kannst.
Genau.
So, stattdessen bist du dann eben doch wieder zurück nach Deutschland gekommen. Hast hier eine Hotelfachfrau-Ausbildung gemacht.
Richtig.
Und hast dann ja auch erstmal eine Zeit lang im Hotel gearbeitet, oder?
Richtig. Eigentlich sogar recht lang, eben bis die Kinder kamen. Und zu der Zeit habe ich noch im Hotel gearbeitet, meistens im Spätdienst. Und es war relativ weit von Aachen entfernt in Monschau. Monschau, total schön. Ich liebe Monschau sehr, aber die Fahrt ist weit und auch nicht ganz ungefährlich, vor allen Dingen im Winter. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, das funktioniert nicht mehr für mich. Wenn mir was passiert, sind die Kinder alleine. Das geht nicht. Und somit, und natürlich der Zeitfaktor. Ich war immer abends weg, wenn die Kinder nicht mehr im Kindergarten waren. Und morgens, wenn ich geschlafen habe, waren die Kinder im Kindergarten. Wir haben uns kaum gesehen. Und deshalb habe ich dann umgesattelt. Bin dann zufällig auf eine Zeitungsanzeige gestoßen, als Sekretärin, die eben gesagt haben, wenn du Hotelfachfrau bist, ist das auch okay, nehmen wir auch. Und habe die Stelle sofort bekommen und bin dort auch lange geblieben.
Lange geblieben, bis du dann jetzt eben beim Rheinischen Revier gelandet bist.
Richtig. Ich habe in der Zeit dann eben auch mein Studium wieder aufgenommen. Dann eben nicht mehr auf Lehramt, sondern ja im angewandten Bereich und dann auch nicht mehr Englisch und Spanisch, sondern nur noch Geografie. Habe dann mein Studium als angewandte Geografin mit dem Bachelor abgeschlossen, während ich dort gearbeitet habe, also parallel dazu. Habe gedacht, okay, das reicht mir jetzt nicht.
Wie alt warst du, als du das Studium abgeschlossen hast?
Ich glaube 32, also relativ spät.
Aber finde ich total bemerkenswert und auch mutig eben für sich zu sagen, ich fange nochmal neu an, also neu in Anführungszeichen und gehe da nochmal einen anderen Weg und das dann durchzuziehen, also Respekt.
Ja, was ist wie dieser Moment, als ich oben auf dem Berg saß und habe den nicht fertigstellen können, es hat mich genervt. Also wenn ich was nicht beenden kann, dann nervt mich das schon sehr.
Und das heißt, dieses mit, ich habe mal angefangen, Geografie zu studieren und es ist aber nie zu was gekommen, hattest du immer noch so im Hinterkopf und deswegen schloss sich dann der Kreis, als du gesagt hast, okay, dann jetzt eben als Bachelor.
Genau. Genau. Und das hat mir einen Riesenspaß gemacht, dieses Studium. Also es war wirklich genau mein Ding. Und ich wollte immer den Master machen. Aber dadurch, dass ich ja Vollzeit gearbeitet habe, hatte mittlerweile zwei Kinder, hat es einfach nicht gepasst, weil der Master auch so anwesenheitslastig war. Und ich bin dann auf ein Fernstudium gestoßen, der Umweltwissenschaften, an der Uni Koblenz-Landau. Und das ging so ein bisschen in die richtige Richtung. Und ja, dort habe ich mich eingeschrieben und das einmal durchgezogen, auch nebenbei.
Kannst du eigentlich gut auch einfach mal Urlaub machen und entspannen, Nicole?
In der Eistonne, wenn der Kopf dann frei ist.
Und Promotion willst du auch noch machen?
Ich denke immer mal drüber nach, ja.
Oh, ich merke schon.
Das ist natürlich schwer, neben allem anderen jetzt, neben dem Sport, neben den Kindern.
Aber das Kratzen im Kopf ist schon wieder da.
Das ist schon wieder da, auf jeden Fall.
Wie bist du dann eben beim Eisschwimmen gelandet? Was war's? Wir haben schon von Conny im Steckbrief gehört, ein Zeitungsartikel?
Genau, da sind wir wieder beim Kratzen im Kopf. Also mit 12 damals wollte ich unbedingt zu Olympia. da war Michael Groß mein großes Vorbild, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe mit meinen Großeltern immer hier oben gesessen und habe Olympia geguckt und habe gesagt, oh, das will ich auch. Das war natürlich mit der Krankheit vorbei und das ist bis heute vorbei, das ist mir schon bewusst. Aber letztes Jahr war dann dieser Zeitungsartikel in den Aachener Nachrichten über einen Herrn hier aus der Umgebung, der Iceman aus Rohren, Georg Dreuf. Und der hat mich sehr inspiriert, dieser Artikel. Weil es war ein großer internationaler Wettkampf, also die Weltmeisterschaft, die er gewonnen hat. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eine Nischensportart. Es ist Schwimmen, was du immer noch gerne machst. Das könnte auch was für dich sein.
Das heißt, du hast es gesehen, du hast gespürt, das macht was mit dir. Da hättest du Bock drauf. Jetzt muss man sagen, ich hab an dieser Stelle tatsächlich noch einen kleinen Audiobeweis für dich. Ich bringe ja immer ein paar Audiobeweise zur Karriere und zum Weg unserer Gesprächspartnerin mit. Und dieser Audiobeweis, der passt gerade sehr gut.
Audiobeweis.
Hallo liebe Nicole, komm, vorstellbar, dass ich dein Inspirator war. Du hast mich in so kurzer Zeit weit übertroffen. Du schwimmst von Wettkampf zu Wettkampf und wirst nicht müde, mit Hilfe von Trainingslagern immer besser zu werden. Du wirst noch viele Wettkämpfe erfolgreich durchführen und Medaillen gewinnen. Da bin ich mir sicher. Ich sehe dich schon vor mir bei Olympia auf dem Treppchen stehen, sobald unsere tolle Sportart, das Eisschwimmen, endlich olympisch wird. Weiter so. Put off your clothes, go in the water, take your mark and go, Nicole, go. Eiskalte Grüße aus meinem 3 Grad warmen Pool. Dein Eisschwimmpartner Georg.
Ah. Ich werfe ihm eine Kusshand zu. So schön.
Was bedeutet dir diese Freundschaft?
Sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Also er hat tatsächlich mein Leben komplett verändert. Mit diesem Artikel. Und dann haben wir auch hinterher mal telefoniert. Wir haben auch viel gemeinsam, auch die Hörschwäche zum Beispiel. Und genau durch ihn bin ich ja dazu gekommen. Und deshalb bedeutet er mir sehr viel.
Und ihr geht eben auch regelmäßig zusammen auf Wettkämpfe, zusammen trainieren. Er sagt jetzt gerade, du hast ihn jetzt schon überholt. Was sagst du?
Jedem das Seine. Also er ist ein paar Jahre älter als ich. Er ist in seiner Altersklasse erfolgreich. Ich bin nicht ganz so erfolgreich in meiner Altersklasse. Das liegt natürlich auch daran, dass bei mir noch viel mehr Leute in der Altersklasse dabei sind und vor allen Dingen sehr gute Leute. Aber nein, jeder von uns ist auf seine Art erfolgreich. Es ist ja auch gerade beim Eisschwimmen, das ist so ein bisschen der Unterschied zum normalen Schwimmen. Es ist nicht so dieses Gegeneinander. Wir haben ja letztendlich alle einen eiskalten Gegner. Also ich will nicht sagen, das Wasser ist mein Gegner, das Wasser ist ja auch mein Freund, aber kalt, die Kälte ist schon, das ist ja auch irgendwie dieses verbindende Element. Das ist ja das, was alle überwinden müssen.
Ja. Es ist nicht dein Gegner, aber es ist für dich die Hölle. Das hast du zumindest neulich bei Instagram mal geschrieben gehabt. Da hast du nur gesagt, irgendwie Highway to Hell jetzt, ich muss ins Wasser und so. Hilft es da eben, wenn man mit Freunden diesen Sport macht, sich gegenseitig zu motivieren, eben diesen Weg zu überwinden, den Gegner zu überwinden?
Ja, also ich finde gerade dieses Vorstarterzelt, wo man dann zusammen sitzt, wo dann meist ein kleiner Ofen steht. Und wenn man da so ein bisschen sich zusammen anfeuern kann, so wir schaffen das zusammen. Ja klar, wir sind alle nervös, aber gleich sind wir hier wieder zusammen und dann haben wir es geschafft und dann sind wir super glücklich. Und das ist man hinterher ja tatsächlich immer. Dass wenn man aus diesem Wasser kommt, auch wenn man verloren hat, man ist einfach glücklich und strahlt, weil man hat es geschafft. Man hat dieses Schwimmen wieder überlebt.
Deinen allerersten Wettkampf hast du tatsächlich erst vor, ja, nicht mal anderthalb Jahren gemacht. 2023, 1. Dezember.
Richtig.
Dein erster Wettkampf am Silbersee in Hannover, Silbersee Ice Cup. Und du bist Erste geworden.
Unter anderem, ja. Erste über 200 Meter, aber auch, ich glaube, Fünfte oder Sechste über 50 Meter. Und über 100 Meter bin ich gar nicht gestartet, weil meine Tochter dabei war und krank wurde. Dann mussten wir leider nach Hause.
Aber du hast einen ersten Platz da geholt, Nicole, bei deinem allerersten Wettkampf.
Das ist immer eine Frage der Konkurrenz, aber ja.
Gab es noch andere, die mitgemacht haben?
Es gab andere, ich war nicht die Einzige. Aber tatsächlich war ich da ein bisschen stärker als die anderen.
Und was ging da in dir vor, als du dann eben deinen ersten Platz geholt hattest, deine erste Medaille?
Da standest. Ja.
Was denkt man da?
Ja, ich war einfach unglaublich glücklich und habe gedacht, ja, zum Glück hast du damit wieder angefangen.
Wie schnell wusstest du dann nach dem ersten Platz, genauso machen wir jetzt weiter?
Das wusste ich ja schon, als ich von Georg gelesen habe. Da sind wir ja mal ehrlich, da fängt ja dieses Kratzen im Kopf bei mir an.
Und ja?
Weiß ich ja, oder das will ich machen. Genau, ich habe vom Georg gelesen und habe dann gedacht, so wie machst du das? Wie kannst du sowas schaffen? Und habe dann angefangen, mich zu informieren zum Eisschwimmen, aber auch darüber, wo kann man es denn hier überhaupt machen? Das ist hier in NRW ja gar nicht so einfach. In Bayern sieht das anders aus, aber hier bei uns gibt es ja nicht so viel Eisbaden. Ich habe aber dann zufällig eine Gruppe gefunden am Ruhrsee in der Eifel, die sich dort regelmäßig trifft und bin etwas später auch dazugestoßen. Nun muss man sagen, dieser Artikel über Georg, der kam im Februar, glaube ich, in der Zeitung. Und im August bin ich erst eingestiegen. Dazwischen lag ein langer Zeitraum, wo ich eigentlich die Gruppe schon kannte, aber mich nicht getraut habe, hinzugehen.
Warum hast du dich nicht getraut? Wegen des Wassers oder wegen der Gruppe?
Nein, weder noch. Das lag an mir. Ich war damals noch ein bisschen übergewichtig, habe 30 Kilo mehr gewogen als jetzt. Und das war einfach Bodyshaming. Ich habe mich nicht getraut. Das waren alles junge, gut gebaute Männer in dieser Gruppe. Da habe ich mich nicht getraut, hinzugehen. Habe gedacht, was sollst du, fette alte Oma dabei?
Aber war es Bodyshaming auch von deren Seite aus?
Nein,
oder
nein,
eher so wirklich
nicht.
Nur im eigenen Kopf?
Nur
man selbst ist ja immer seine größte Kritikerin.
Richtig.
Und das war es hier auch.
Richtig, genau. Es lag nur an mir. Die haben mir das auch hinterher gesagt. Ja, nö, gibt's bei uns nicht. Bei uns ist jeder so, wie er ist, willkommen. Und nein, es war in meinem eigenen Kopf. Das hat sich aber auch bis August nicht verändert. Also auch im August war ich noch immer übergewichtig, aber ich wusste bis dahin um diese ganzen Wettkämpfe und das, was ich machen wollte. Es hatte sich also schon alles so ein bisschen zurechtgelegt in meinem Kopf und deshalb bin ich dann doch hingegangen.
Und dann? Wie bist du empfangen worden?
Danach hat sich mein Leben auf den Kopf gestellt. Danach habe ich tatsächlich innerhalb von nur 3 Monaten rund 25 Kilo abgenommen.
Boah.
Und halt durch. Viel Sport, viel Schwimmen, eine Ernährungsumstellung, um diesen Schwimmen auch gut machen zu können.
Aber das Abnehmen war dann eher ein Nebeneffekt. Also es
Absolut.
War nicht das Ziel abzunehmen,
Nein.
sondern es war eher dadurch, dass du dich wieder
Richtig.
Auf den Sport so konzentriert hast,
Richtig.
Kam das Abnehmen dann
Richtig.
On top.
Richtig. Also vorher wollte ich natürlich immer abnehmen, also so zugenommen habe ich seit der Kinder und hatte natürlich immer den Wunsch, wieder abzunehmen, aber seit diesem 21. August, wo ich dann das erste Mal dabei war, hatte ich diesen Wunsch jetzt gar nicht mehr so primär im Kopf, sondern es war nur noch primär der Wunsch, so du musst jetzt fit werden, du musst stark werden, du musst besser schwimmen lernen, damit du diesen ersten Wettkampf gut machen kannst.
Wir haben zum Thema Ehrgeiz auch noch einen schönen Audiobeweis für dich, und zwar von der lieben Kollegin Anita Horn, die ist auch Reporterin bei der Sportschau und war auch schon beim Eisschwimmen-WM-Wettkampf mit dabei. Da hören wir jetzt mal rein.
Audiobeweis.
Nicole ist wirklich unermüdlich, also eine Eisschwimmerin, die nicht aufzuhalten ist. Also mit einem absoluten Kaltstart, so kann man es, glaube ich, sagen. Sie schwimmt ja noch gar nicht so lange im Eis, auch wenn sie vom Schwimmsport kommt. Und ist dann aber direkt durchgestartet mit ihren ersten Wettkämpfen, zu denen sie sich angemeldet hat, bevor sie überhaupt das erste Mal im kalten Wasser war. Und seitdem stand Nicole auch immer wieder auf dem Treppchen. Es ist ganz lustig, weil sie vorher dann immer sagt, oh Gott, ich will eigentlich gar nicht. Und wenn sie rauskommt, dann grinst sie einfach wie ein Honigkuchenpferd. Und fährt auch zu allen erdenklichen Wettkämpfen, die es in Deutschland und auch weltweit gibt. Also Chapeau, weiter so. Und Nicole vor Ice Queen, würde ich sagen.
Ja, mit Anita habe ich viele gute Zeiten auf Wettkämpfen verbracht.
Ja, Anita eben als Reporterin vor Ort, nicht mit im Wasser, noch nicht. Ehrlicherweise, so wie sie gerade auch irgendwie schwärmen, wer weiß, vielleicht bringst du die auch noch mal irgendwann dazu zum Eisbaden. Sie hat jetzt gerade gesagt, die Anita, dass du tatsächlich dich schon angemeldet hattest für Wettkämpfe, bevor du überhaupt das erste Mal im Wasser warst.
Richtig.
Nicole, warum?
Ja, wie gesagt, ich wollte das unbedingt. Ich hatte mir schon so alles zurechtgelegt und habe dann gedacht, so jetzt musst du aber auch langsam starten und bin dann halt zu meiner Gruppe dazu gestoßen. Und es hat ja dann zum Glück auch sofort geklappt.
Ja, es hat sehr, sehr gut geklappt. Was sind für dich jetzt deine sportlichen Ziele für die nächste Zeit?
Ja, jetzt erstmal die Saison zu Ende bringen. Es kommen ja jetzt noch 2 kalte Wettkämpfe und dann geht's direkt im Warmen weiter. Im Warmen bin ich überhaupt erst nur gestartet, weil ich bin immer, wie Anita eben sagte, ich bin immer so unfassbar nervös und sage immer, eigentlich will ich gar nicht. Warum hast du das getan? Warum meldest du dich hier immer an? Und jetzt stehst du hier und musst das durchziehen. Aber so bin ich halt.
Wie ist es mit der Nervosität? Wenn du jetzt selber sagst, du bist nervös vor Wettkämpfen, warum machst du es trotzdem? Weil man hinterher dann noch mal mehr stolz auf sich ist, oder?
Ich habe keine Ahnung, warum ich das tue. Es ist immer dasselbe. Nein, es macht tatsächlich, wenn man hinterher, wenn man es dann überstanden hat, das hat einen Riesenspaß gemacht. Auch jetzt das letzte Event in Burghausen, das hat einfach einen unglaublichen Spaß gemacht. Ich meine, Burghausen, es sind 800 Kilometer bis Burghausen, da fährt man nicht mal so einfach eben hin. Ich habe es trotzdem gemacht, nur um da mal kurz zu schwimmen. Und dann denkt man sich auch, ja, warum? Aber es hat einfach Spaß gemacht, die Stimmung war gut und wenn man dann aus dem Wasser kommt, hat es geschafft oder ist am besten auch noch auf dem Treppchen gelandet, unglaublich zufriedenstellend.
Gleichzeitig kann es mit Sicherheit auch mal die ein oder andere schlaflose Nacht vor einem Wettkampf geben, vor allen Dingen vor dem Wettkampf, der jetzt bald ansteht in Belgien. Da hast du mir eben schon, als wir uns begrüßt hatten, hier kurz gesagt, dass es ein paar Tagen ansteht und dass du schon auch ein bisschen Schiss hast, Nicole.
Ja, das sehen die Zuhörer jetzt nicht, dass mir gerade die Farbe aus dem Gesicht geht, wenn du von dem Wettkampf redest. Genau, in Belgien, das ist ein ganz spannender Wettkampf am Sonntag, direkt unter dem Kernkraftwerk Tihange in Wies in Belgien an der Maas. Und dort muss man quasi beginnen mit einem Startsprung von der Kaimauer. Die ist etwa, keine Ahnung, 3-4 Meter hoch, je nach Wasserstand der Maas. Springt dann von dort aus ins kalte Wasser, etwas, was man ja normalerweise nicht macht. Man geht ja normalerweise ins kalte Wasser. Dort springt man rein und das Wasser ist halt auch nicht so sauber. Also man landet dann in dieser braunen Brühe. Und ich habe dann immer Kopfkino. Ich weiß, die Schiffe werden oberhalb angehalten, aber die Schiffsleute, die Besatzung geht ja noch immer auf die Toilette und das wird ja nicht an Land abgeführt. Das landet im Wasser. Ist dann das, wo ich reinspringe. Das ist ein bisschen eklig, aber egal. Und dann geht es dann los. Dann muss man schwimmen. Dann kommt die nächste Hürde und das ist die Strömung. Und die hat es da ganz schön in sich. Also vor allen Dingen so in der Mitte des Flusses wird man da richtig hin und her geworfen. Man kann es gar nicht anders sagen. Dann purzeln alle Teilnehmer übereinander. Man tritt sich, man schlägt sich gegenseitig, weil die Strömung das einfach mit einem macht. Muss dann gucken, dass man ans andere Ufer kommt, diese 120 Meter.
Warum tust du dir das an?
Das frage ich mich jetzt auch gerade wieder. ich würde es dir am Sonntag sagen, wenn ich es geschafft habe. Dann werde ich wieder sagen, es hat so einen Spaß gemacht.
Ja, dieses immer wieder über sich hinauswachsen, das ist so ein bisschen auch dein Lebensmotto, ne?
Sieht so aus, ja.
Was würdest du denn sagen, für wen ist denn tatsächlich der Sport des Eisschwimmens was?
Also es gibt ja nicht nur das Eisschwimmen, es gibt auch das Eisbaden. Das Eisbaden ist einfach nur im Wasser sitzen und die Kälte auf sich wirken lassen. Das kann tatsächlich, glaube ich, fast jeder machen, der halbwegs gesund ist. Und es macht ja auch gesund. Also mir tut es unglaublich gut. Also ich bin seitdem nicht mehr erkältet gewesen. Und ich meine auch, es macht was mit meiner Entzündung im Körper, also im Darm. Und hilft mir ein bisschen dagegen anzukämpfen. Und ja, beim Schwimmen schwimmt man halt.
Ja, tatsächlich, das Thema Eisschwimmen, es ist eben nicht ganz ungefährlich. Wir hatten ja eben auch schon drüber gesprochen bei der Taschenkontrolle, dass du eben diesen orangefarbenen Gurt um die Hüfte geschnallt hast, um den Bauch geschnallt hast, während du im Wasser bist bei Wettkämpfen, damit eben zur Not, falls du das Bewusstsein verlierst, man dich rausziehen kann. Das muss man ja echt sagen, es ist nicht ganz ungefährlich, dieser Sport. Was würdest du sagen, wo liegen da die Gefahren beim Eisschwimmen? Worauf muss man achten?
Also ich mache wirklich gerne Werbung fürs Eisschwimmen. Aber ich möchte auch immer wieder appellieren, dass die Leute wirklich vorsichtig sind. Es nicht alleine machen, weil es kann halt viel passieren, grundsätzlich beim Schwimmen, aber beim Eisschwimmen nochmal ganz besonders. Und die Kälte, man muss sich das vor Augen führen, dass die Kälte potenziell tödlich sein kann. Wenn man 4 Grad kaltes Wasser hat, man denke an die Titanic, da sind sehr viele Menschen gestorben. Und das kann halt passieren, deshalb nie alleine. Immer Sicherheitsvorkehrungen treffen, gerade wenn man schwimmen will, am besten eine Boje dabei haben, falls dann doch mal ein Krampf kommt, was ja schnell passiert ist. Genau, aber dann auch grundsätzlich die üblichen Sachen, wissen, in welches Gewässer gehe ich, steht dem der Naturschutz entgegen etc. Und das Ganze mit ein bisschen Verstand machen, damit es für uns alle ein schöner Sport bleibt.
Hattest du selbst schon mal einen Krampf beim Schwimmen?
Ja, tatsächlich. Ich habe ja eben erzählt, ich habe so schnell so viel abgenommen. Das hat leider dazu geführt, dass mir letztes Jahr die Galle entnommen werden musste. Das war so ein bisschen die Schattenseite. Und dann bin ich 6 Wochen ausgefallen. Und nach den 6 Wochen wollte ich natürlich sofort wieder ins Wasser und hatte dann am ersten Tag wirklich Probleme, dass ich Krämpfe bekommen habe. Es war jetzt nicht so schlimm, da war ich nicht weit weg vom Ufer, konnte mich dann so ein bisschen zurückpaddeln. Aber es kann auch einfach mal so jemandem passieren, der eigentlich dran gewöhnt ist.
Hast du ansonsten schon mal beim Eisschwimmen eine gefährliche Situation erlebt?
Zum Glück noch nie.
Weil es passiert eben dann doch immer wieder auch was. Ich habe jetzt gerade auch wieder gelesen in einem Artikel von einem Herrn, der gestorben ist beim Eisschwimmen. Also da muss man wirklich echt aufpassen. Über die Vorteile des Eisschwimmens haben wir schon gesprochen. Es ist gut fürs Immunsystem, es regt Durchblutung an, es trainiert die Gefäßmuskulatur. Aber die Gefahren sind eben auch Stress für den Körper, weil es eben von jetzt auf gleich so einen großen Temperaturenunterschied gibt. Man kann unterkühlen, es kann schlecht fürs Herz sein. Also ich glaube, ganz wichtig ist, wenn man diesen Sport ausprobieren möchte, dass man erstmal mit seinem Arzt drüber spricht, sich da Tipps holt und dann vor allen Dingen, genau wie du es gemacht hast, wahrscheinlich mit einer Gemeinschaft das Ganze macht und bloß nicht alleine.
Ja, ich habe mir tatsächlich vorher keinen ärztlichen Rat eingeholt, habe es aber jetzt tatsächlich bei einer Eisschwimmbekannten erlebt, die jetzt eigentlich mit auf den nächsten Wettkampf kommen wollte, musste dafür ein ärztliches Attest inklusive EKG vorlegen. Und dabei ist festgestellt worden, dass das EKG nicht in Ordnung war. Mhm. Und so kann sie jetzt im Moment leider nicht mehr mit zum Eisbaden, weil der Arzt gesagt hat, auf gar keinen Fall im Moment.
Das ist dann eben doch zu gefährlich. Richtig. So, jetzt aber wieder zu den schönen Momenten dieses Sports. Was gibt dir denn der Sport für dein Leben? Vielleicht auch tatsächlich eben übers Sportliche hinaus. Was ziehst du daraus?
Das ist für mich ein ganz neuer Lifestyle geworden. Vorher war ich so ein bisschen Mutter, Arbeitnehmerin, hatte als Hobby meine Gartenarbeit, meinen Hund und so weiter. Und jetzt ist da etwas draus geworden, das kann ich so kaum in Worte fassen. Das ist, ich bin ja jetzt kein Profisportler, aber es hat so ein bisschen was davon. Ich bin unglaublich viel unterwegs, komme an Orte, die ich sonst niemals sehen würde, Molveno in Italien, und komme mit Leuten zusammen, die ich sonst gar nicht getroffen hätte, wie jetzt irgendwelche Olympiaschwimmer. Und das ist was Neues. Aber auch immer dieses auf Wettkämpfe gehen, dafür trainieren, sehr fokussiert darauf zu sein, das ist ein ganz neues Lebensgefühl.
Und es ist echt schön, davon zu hören und dich auch dabei zu sehen, wie du strahlst, wie du von deinem Sport und deinem neuen Leben dann im Prinzip erzählst. Für die nächste Folge, da werden wir Nadine Dobler hier bei uns zu Gast haben. Die ist ehemalige Fußballerin, die sich gegen Missbrauch im Sport stark macht. Welche Frage möchtest du ihr mitgeben? Was ist deine Frage an Nadine Dobler?
Also es ist gleich so ein bisschen der Frage, die eben an mich kam. Das Eisschwimmen hat ja was mit Regeneration zu tun. Bei mir ja nicht, weil bei mir ist es ja der Sport. Umso mehr schätze ich meine Sonntage nach dem Eisschwimmen, wenn ich mal einfach was anderes machen kann. Das kann eine Wanderung mit dem Hund sein, das kann auch Gartenarbeit sein. Einfach mal ein komplett alternatives Programm. Und nun hat sie ja hier diese ganzen Missbrauchsfälle auch aufzuarbeiten. Deshalb wäre meine Frage an sie, was machst du, um einmal komplett abzuschalten? Was ist dein perfekter Sonntag sozusagen?
Das ist eine schöne Frage. Die nehmen wir auf jeden Fall mit für die nächste Folge. Weil unsere Gesprächspartnerinnen hier ja immer das letzte Wort im Podcast haben, bitte ich dich, folgenden Satz zu beenden. Ohne Sport wäre mein Leben
das gleiche Alltagsgrau wie vorher, und ich bin froh, dass es das nicht mehr ist.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr eine Bewertung da lasst oder ein Abo oder direkt in den nächsten Folgen reinhört. In der nächsten Folge begrüßt euch an dieser Stelle meine liebe Kollegin Kerstin von Kalkreuth. Und ich habe wie immer an dieser Stelle und zum Schluss noch einen Podcast-Tipp für euch. Dieses Mal den Podcast Innenwelt. Das ist ein Podcast von WDR 5. Da geht es darum, was passiert eigentlich alles so in unserem Kopf. Da werden einerseits psychiatrische Krankheiten beleuchtet. Es geht aber auch um Themen wie Paartherapie und wann man sie beginnen sollte, damit es nicht zu spät ist, oder wie man trotz teilweise vieler schlechter Nachrichten in der Welt trotzdem immer optimistisch bleibt. Also hört mal rein in den Podcast Innenwelt.